Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ein Mädchen, das um sein Leben kämpft und dabei nicht nur selbst neuen Mut fasst, hat heute in den Büchern für junge Leserinnen und Leser ihren Auftritt. Maddie, die Hauptfigur von Shelley Browns und Chad Morris Kinderroman »Bunte Schnurrbarttage«. Die Hauptfigur von Brian Lees Bilderbuch »So groß wie der Himmel« muss über den Tod eines Gefährten hinwegkommen. Und Kirsten Reinhardt und Christiane Fürtges erzählen in ihrem Bilderbuch »Clara« eine Geschichte von Diversität. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Zuerst aber knüpfen wir an einen Jahrestag an. Papa hatte seit Wochen schlechte Laune. Genauer gesagt, seit dem 30. Januar 1933. So heißt es in einer der Geschichten aus Frank Schwiegers Buch »Kinder unterm Hakenkreuz – Wie wir den Nationalsozialismus erlebten«. Der erwähnte 30. Januar 1933, der meistens als Machtergreifung Adolf Hitlers bezeichnet wird, der jährt sich also übermorgen zum 90. Mal. An diesem Tag ernannte Reichspräsident Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Es war der Auftakt zu beispiellosen Verfolgungen, Vertreibungen und Morden. An Jüdinnen und Juden, aber auch an allen, die anders dachten. Der eingangs erwähnte Vater zum Beispiel war Sozialdemokrat. Ich habe den Autor Frank Schwieger gefragt, bisher haben Sie in Ihren Kinderbüchern über sehr viel ältere historische Personen oder Sagenfiguren geschrieben, über Herakles, Odysseus, Kleopatra oder Cäsar zum Beispiel. Warum wenden Sie sich mit Kinder unterm Hakenkreuz jetzt der NS-Zeit zu?
Ich bin ja Geschichtslehrer und habe eigentlich ein großes Interesse an dieser Zeit. Das ist natürlich einmal berufsbedingt, dadurch, dass ich das mindestens einmal im Schuljahr unterrichte. Es ist unglaublich viel passiert, Einzigartiges passiert, natürlich vor allem dieser Schrecken und diese Brutalität und diese Verbrechen, die passiert sind. Und deswegen beschäftige ich mich auch privat damit. Also ich lese halt auch viel über diese Zeit. Dann kam dann tatsächlich irgendwann vor 2 Jahren die Idee, nachdem ich bisher eigentlich relativ fröhlich unterwegs war, so im Kinderbuchbereich mit Geschichten, vor allem aus den verschiedenen Mythenkreisen, aber auch aus der Geschichte, das Ganze vielleicht mal auf andere Weise ernsthafter anzugehen und mal diese hochkomplizierte und auch hochkomplexe und hochinteressante Zeit mal vorzunehmen, auf letztlich eine ganz ähnliche Weise, wie ich es bisher in anderen Büchern gemacht habe, nämlich vor allem durch Ich-Erzählung, also durch Kinder in diesem Fall, die erzählen, was sie damals erlebt haben.
Für unsere Kinder scheint die Zeit des Nationalsozialismus fast so weit weg wie die Zeit der Wikinger oder der alten Römer, schreiben Sie im Vorwort, das sich an die Eltern richtet. Darum geht es auch eben mit diesen Erzählungen, diese Entfernung zu überbrücken. Sie haben jetzt gesagt, Sie wählen die Perspektive von Kindern in dem Buch, aber die Geschichten sind nicht frei ausgedacht. Was sind sie denn?
Ja, sie sind angelehnt an wirkliche Erlebnisse. Ich habe natürlich ganz viel gelesen im Vorfeld, Biografien, Autobiografien und habe mich wie so ein Angler betätigt, der interessante Einzelschicksale sich rausgepickt hat aus verschiedensten Darstellungen und daraus dann eigene Geschichten sozusagen komponiert habe. Also ganz Kundige werden bestimmt in der einen oder anderen Geschichte merken, oh Mensch, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Zum Beispiel diese Geschichte, die im Ghetto von Warschau spielt, da habe ich vorher die Autobiografie von Marcel Reich-Ranicki gelesen, der ja tatsächlich da gelebt hat, lange Zeit, und nur mit Glück entkommen konnte. Und da ist einiges angelehnt an das, was ja Herr Ranicki dort erlebt hat.
Und dann haben Sie aber auch die Zeitpunkte genau ausgewählt. Also es sind sozusagen so schlaglichtartige, wichtige Zeitpunkte in der NS-Zeit und im Kriegsverlauf, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, da kam sozusagen der Geschichtslehrer durch. Ich habe halt überlegt, welche wichtigen, zentralen Ereignisse der NS-Zeit kann man aus Kindersicht erzählen. Das geht gleich mit der ersten Geschichte los, der 1. April 1933, die Boykottaktion gegen jüdische Geschäfte, Arztpraxen und so weiter. Das bot sich natürlich an. Das haben ja natürlich auch viele Kinder miterlebt. Und dann habe ich halt weitergeguckt bis zum Kriegsende. Also die letzte Geschichte spielt ja im Mai 1945, Zeit der Befreiung. Das haben natürlich auch Millionen Kinder miterlebt. Und dann habe ich halt ausgewählt, ich mache mir dann so eine Aufstellung, Thema und welches Kind könnte dazu passen und habe natürlich auch Themen weggelassen. Zum Beispiel ein großer Bereich, den man im Unterricht immer macht, ist NS-Außenpolitik von 33 bis 39. Das haben in dem Sinne ja Kinder nur ganz indirekt miterlebt. Das kommt dann jetzt nicht als einzelnes Thema, sondern das fließt immer mal wieder ein. So, und da hatte ich am Anfang quasi Themen und habe mir dazu Kinder überlegt, habe dann auch gleich geguckt, so dass das natürlich nicht nur Mädchen oder nicht nur Jungs sind, sondern dass es ausgeglichen ist. Und der letzte Schritt war dann, dass ich merkte, oh, ich muss dann aber eigentlich auch ins Ausland gehen. Also nicht nur deutsche Kinder nehmen, sondern der Nationalsozialismus hat ja im Grunde ganz Europa betroffen, auf furchtbare Weise. Und dann habe ich halt geguckt, so, was gibt's da für interessante Geschichten und Themen, und bin dann auch in Nachbarländer gegangen sozusagen.
Die Niederlande zum Beispiel. Ja.
Genau.
Österreich. Ja. Da ist mir aufgefallen bei der Auswahl, dass Sie sich wirklich sehr darum bemüht haben, möglichst verschiedene Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Allerdings wird keine Ihrer Geschichten von einem Kind erzählt, das so ein strammer Nazi war. Die gab es ja geprägt durch die Eltern durchaus auch. Und doch waren ja auch diese Kinder dann wiederum Opfer des Krieges, einfach indem sie um ihre Kindheit gebracht wurden. Hätte so ein Kind von Tätern, das vielleicht auch moralisch selbst nicht ganz einwandfrei gehandelt hätte, nicht auch in das Spektrum gehört?
Ja, ich habe es tatsächlich versucht und mochte das dann einfach nicht. Also in der zweiten Geschichte, die Geschichte über die Hitlerjugend erzählt, der ist ja anfangs ganz begeisterter Hitlerjunge und auch letztlich überzeugter Nazi. Und der bekommt dann Zweifel, als er die Nürnberger Gesetze erklärt bekommt, und findet das alles nur verwirrend. Und dann letztlich in einem Zeltlager ganz am Ende, wo sein Freund nicht gut behandelt wird von anderen Hitlerjungen. Also der geht so ein bisschen in die Richtung, dass er durchaus ganz überzeugt ist, zumindest von der Hitlerjugend und von den, in Anführungszeichen, tollen Sachen, die da so gemacht werden. Aber dann habe ich mich doch gescheut, einen wirklichen Täter so, ja, erzählen zu lassen. Ja, vielleicht einfach, weil ich es nicht wollte und nicht mochte, und dann auch, weil Kinder eigentlich nicht wirkliche Täter waren. Die wirklichen Verbrechen gingen ja von Erwachsenen aus.
Bei mir war es so, dass die Geschichte über dieses französische Dorf Le Chambon-sur-Lignon, in dem viele Flüchtlinge gerettet wurden und die Kinder sogar Schulunterricht bekamen, das hat mich irgendwie besonders berührt. Gibt es eine Geschichte in Ihrem Buch, die Ihnen ganz besonders nahe gegangen ist, von der Sie uns erzählen mögen?
Oh, eigentlich jede. Aber so ganz besonders, na doch, vielleicht die Sache in Dänemark. Dadurch, dass ich Norddeutscher bin, dass wir hier ja fast an der dänischen Grenze wohnen, stolperte ich dann tatsächlich vor 2-3 Jahren etwa über diese wunderbare Rettungsaktion der dänischen Juden, die ja fast alle über die Ostsee nach Schweden gebracht wurden von dänischen Fischern. Und in einer grandiosen Rettungsaktion, bei der viele hundert, vielleicht tausend Menschen beteiligt waren. Und ich war fast schon beschämt, dass ich diese Geschichte noch nicht kannte, obwohl ich seit inzwischen 54 Jahren in Schleswig-Holstein lebe und ich glaube 50 Mal in Dänemark war. Und das ist auch so eine Geschichte, die, ich glaube, die ist in Europa gar nicht so bekannt. Und deswegen habe ich die auch eingebaut, dass da gut 7000 Menschen einfach mal gerettet wurden. So, vielleicht ja, wenn Sie so fragen, dann würde ich sagen, diese grandiose Rettungsaktion. Und die ist einzigartig. Ne? Also sowas in dieser Dimension gab es nicht. Es gab immer natürlich viele hundert und tausend einzelne tolle Helfer, die die Menschen gerettet haben, versteckt haben, wie auch immer, falsche Pässe besorgt haben. Aber dass im Grunde ein Volk, wenn man so will, das dänische Volk, seine Juden gerettet hat, großartig.
Ein beispielloser Fall von Zivilcourage, ja.
Ja, ja.
Sie schreiben im Vorwort, Herr Schwieger, Sie hätten sich bemüht, alles kindgerecht und verständlich zu erzählen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist Ihnen auch gelungen. Wie sind Sie da so inhaltlich und sprachlich rangegangen für Ihre Zielgruppe?
Also inhaltlich, indem ich das Allerschlimmste im Grunde nicht live erzählt habe. Also ich habe ja nur ansatzweise eine Geschichte erzählt, die zum Teil im Konzentrationslager spielt, in Auschwitz. Die Geschichte von dem Mädchen, das dort im Orchester spielt. Aber ich bin dann sozusagen nicht in die Gaskammer gegangen. Es wird zwar erzählt, dass es das gab, aber da habe ich dann da Schluss gemacht, weil ich dachte, das ist zu viel jetzt.
Dennoch überhaupt sterben ja immer wieder Leute in dem Buch, natürlich. Sie erzählen ja vom Krieg.
Genau, aber ich habe mich versucht zu bemühen, das ja nicht in aller Brutalität zu schildern, weil ich denke, das ist selbst für Erwachsene kaum erträglich. Also wenn ich im Geschichtsunterricht Quellen verwende, so rund um den Holocaust, und da wird mir immer noch schlecht, wenn ich das lese. Und das wollte ich Kindern nicht zumuten, also jüngeren Kindern zumindest nicht. Und,
ja, ich war ganz überrascht, Herr Schwieger, der Verlag empfiehlt das Buch ab 9 Jahren. Das fand ich jetzt ganz schön früh, denn immerhin, ich meine, das Buch endet mit den Gräueln der Konzentrationslager. Ja. Da musste auch ich schlucken.
Finde ich auch eigentlich zu früh. Also ich würde es eher ab 11, 12 empfehlen. Also ab 9 ist ja noch Grundschule, 3., 4. Klasse. Also die ersten 2, 3 Geschichten vielleicht noch, die Geschichten vor dem Krieg, aber finde ich auch zu früh eigentlich.
Sie empfehlen sowieso dann Eltern, ihre Kinder bei der Lektüre dieses Buches zu begleiten. Wie genau würden Sie sich die Lektüre idealerweise vorstellen?
Im Idealfall natürlich, dass Papa, Mama und Kind gleichzeitig die Geschichte lesen oder kurz nacheinander, und dass man sich danach hinsetzt und einfach mal drüber spricht. Das ist natürlich ein hehrer Wunsch eines Geschichtslehrers. Also im Idealfall ist das so ein Buch, das wirklich auch Erwachsene gerne lesen und dann noch was lernen und sich dann zusammensetzen mit ihren Kindern. Das wäre toll, wenn man dann darüber spricht und dann im besten Fall tatsächlich vielleicht noch die ein oder andere Erkenntnis für die Gegenwart mitnimmt und vielleicht auch Parallelen erkennt, die es heute leider gibt, gerade in Osteuropa, also im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, das sind ja tatsächlich Parallelen, die wir jetzt nicht verhindern können, aber die da sind, die leider wiederkehren so in der Gesellschaft oder in der Politik.
Also gemeinsames Lesen und darüber sprechen wünscht sich Frank Schwieger für sein Kinderbuch Kinder unterm Hakenkreuz, wie wir den Nationalsozialismus erlebten. Es ist bei DTV erschienen mit Illustrationen von Friederike Ablang und wie gehört, der Autor empfiehlt die Lektüre ab 11, 12 Jahren. An die 30 Bilderbücher hat der amerikanische Illustrator Brian Lees veröffentlicht und seine Bats-Reihe wurde ein New York Times Bestseller. Die Auszeichnung als Caldecott Honor Book ist eine der wichtigsten amerikanischen Würdigungen im Bereich Illustration und die erhielt Lees aber dann nicht für ein Buch über Fledermäuse, sondern für eine Freundschaftsgeschichte zwischen einem Fuchs und einem Hund. So groß wie der Himmel heißt das Bilderbuch auf Deutsch und Thomas Linden hat es sich angesehen.
Eddie ist immer mit seinem Hund zusammen. Er spielt mit ihm, sie hören gemeinsam Musik und verbringen viel Zeit mit der Bewirtschaftung eines prächtigen Gartens. Der Hund genießt seine Rolle als Begleiter von Eddie, dem Protagonisten in Brian Lees Bilderbuch »So groß wie der Himmel«. Im amerikanischen Original trägt das Buch den Titel »The Rough Patch«, was sich mit »Eine schwierige Zeit« übersetzen ließe. Der Illustrator Brian Lees entwickelte mit Eddie eine Figur, die einem Fuchs gleicht, der auf seiner gutmütigen Schnauze eine Brille trägt und ansonsten im Körper eines in die Jahre gekommenen Mannes steckt. In der Partnerschaft mit seinem Hund erfährt Eddie die Faszination der Welt mit ihren kleinen Abenteuern und Freuden. Es ist der Blick für die Gesten, der die Bilder von Brian Lees mit Emotionen auflädt. Das zeigt sich, als der Hund plötzlich stirbt. Wir sehen aus der Distanz, wie sich Eddie erschüttert über den Korb des Hundes beugt. Auch wenn Eddies Gesicht und die Augen abgewandt sind, so ist zu erkennen, wie tief er getroffen ist.
Eddie begrub seinen Hund in einer Ecke des Gartens. Und nichts war mehr wie zuvor. Eddie verkroch sich in seinem Haus. Ohne seinen Freund war der Garten ein bitterer und einsamer Ort. Eines Morgens holte Eddie die Hacke und ging in den Garten. Wütend schwang er sie durch die Luft und riss das ganze Grünzeug nieder.
Auf die Schaufel gestützt steht Eddie zunächst ratlos am Grab des verstorbenen Gefährten. Dann verwandelt sich die Trauer in Zorn. Brian Lees dosiert subtil die Rottöne in einer Welt aus Grün und Braun. Der Garten wird mit einer großen Schere beschnitten, sodass bald jeder Baum und jeder Strauch Eddies Verzweiflung in den Himmel schreien. Die schwere Zeit des Kummers ist angebrochen, die der Titel prophezeit hat. Aber sie endet auch wieder, und das geschieht ganz sachte.
Als Eddie eine Kürbispflanze bemerkte, die unter dem Zaun hervorgekrochen kam, hob er seine Hacke, um sie zu vernichten. Doch dann betrachtete er ihre haarigen Stängel, die über den Boden wanderten. Er stellte die Hacke zur Seite. Die Kürbispflanze wuchs und wuchs. Und so begann Eddie, sie zu gießen und ihr das Unkraut aus dem Weg zu räumen.
Ein mächtiger Kürbis wächst, dessen Fruchtbarkeit Eddies Lebensgeister weckt. Brian Lees wechselt wie ein Filmregisseur von der totalen in die Nahaufnahme. Damit lenkt er unsere Aufmerksamkeit hin zu jener geheimnisvollen Kraft, die zum Licht will. Mit der Wahl seines Blickwinkels dramatisiert der Illustrator die Geschichte. Zumeist blicken wir von unten, aus der Perspektive der Pflanzen, der Tiere und vor allem der Kinder auf die Welt, so dass alles groß und bedeutend wirkt. Nun wechselt Lees seinen Fokus. Eddie fühlt sich erleichtert und schon blicken wir von oben, wie von einem Turm auf die Welt da unten, als er mit dem Kürbis auf der Ladefläche des Pickup an einem Wettbewerb im Dorf teilnimmt.
Er traf ein paar Freunde und unterhielt sich mit ihnen. Es fühlte sich gut an, wieder einmal unter Leuten zu sein, auch wenn es nicht ganz so war wie früher. Eddies Kürbis schaffte es auf den dritten Platz. Als Preis gibt es $10 oder einen Welpen aus der Kiste, verkündete die Preisrichterin. Ich nehme das Geld, sagte Eddie.
Dann öffnete er aber doch noch einmal die Kiste, aus der ein Scharren zu vernehmen ist. Deshalb sehen wir auf dem letzten Bild, wie sich der Pickup mit Eddie entfernt und neben ihm etwas Kleines mit abstehenden Ohren auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. Die Reifen des Wagens schweben leicht über der Straße. Offenbar erzählt auch das Auto vom neuen Glück, das Eddie erfasst hat. Es ist diese Detailtreue, die dem präzisen Realismus von Brian Lees seine Kraft verleiht. Der spärliche, aber klug entwickelte Text funktioniert wie das Öl eines perfekt laufenden Motors. Man kann diese Bilder immer wieder anschauen, auf denen die Oberflächen des Tierfells, der Pflanzen oder der Stoff von Eddies Hemd so naturalistisch gemalt sind, dass unsere Augen gleich wissen, wie sie sich anfühlen würden. Brian Lees hat verstanden, dass wir mit den Händen und mit dem Herzen fühlen.
Thomas Linden über das Bilderbuch »So groß wie der Himmel« von Brian Lees. Anna Klein hat es aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Verlag Peter Hammer erschienen, empfohlen ab 5 Jahren. Die Rezension von Thomas Linden können Sie nachlesen unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Dass es sehr viele verschiedene Arten zu leben und zu lieben gibt, davon erzählen im Moment viele Kinder- und Jugendbücher. Diversität, Inklusion, Toleranz, das sind wichtige aktuelle Themen. Und Bücher können dabei helfen, jungen Leserinnen und Lesern andere Lebenswelten nahezubringen. Die Autorin Kirsten Reinhardt und die Illustratorin Christiane Fürtges stellen in ihrem Bilderbuch »Clara, meine kleine Schwester von nebenan« verschiedene Familienmodelle vor. Und Julian Ignatowitsch stellt das Buch vor.
Woher kommen die Babys? Für die Freundinnen Clara und Esme ist das kein Geheimnis.
Ich weiß, wie man ein Kind macht. Man braucht eine Eizelle und eine Samenzelle.
Trifft ein Spermium auf das Ei, so ist die Befruchtung passiert. So viel zur sexuellen Aufklärung, die dieses Buch ganz selbstverständlich und spielerisch thematisiert. Es geht aber noch einen Schritt weiter und erklärt den Kinderwunsch eines gleichgeschlechtlichen Paares.
Mamas Freundin und ihre Verliebte haben sich auch ein Kind gewünscht. Aber 2 Frauen zusammen können kein Kind machen.
Die Eltern von Esme beschließen also zu helfen, mit einer Samenspende für das befreundete lesbische Paar.
Wer viel hat, kann doch teilen, oder nicht? Papa fand die Idee gut. Mamas Freundin und ihre Verliebte fanden die Idee auch gut. Und so gab mein Papa ihnen ein paar Samen ab.
Und so kommt Clara, die Freundin von Esme, auf die Welt.
Clara ist meine beste Freundin. Wir spielen jeden Tag zusammen. Manchmal streiten wir, aber meistens spielen wir Schwestern.
Mit dieser Geschichte thematisiert die Berliner Autorin Kirsten Reinhardt auf einfache, fast amüsante Weise eine Situation innerhalb der heutigen Familienstrukturen. Ein lesbisches Paar, das mit Hilfe eines befreundeten heterosexuellen Paares ein Kind bekommt. 2 Familien, die auf diese Weise zu einer Familie werden, weil Clara und Esme denselben biologischen Vater haben.
Eigentlich sind wir auch Schwestern. Also ein bisschen.
Das Buch leistet damit nicht nur Sexualerziehung auf Grundlage der klassischen Vorstellung von Familie mit einer Mutter und einem Vater, sondern macht die LGBTQ-Gemeinschaft sichtbar, die in der Kinderliteratur lange wenig Beachtung gefunden hat. In einfachen, klar verständlichen Zeichnungen von Christiane Fürtges wird das Schwesternpaar gezeigt. Einerseits, wie es Bilder von Eizelle und Spermium in der Hand hält, im Teil, der sich mit dem Befruchtungsprozess befasst. Andererseits, in dem Teil, in dem die Schwestern zusammen aufwachsen, wie sie Piratinnen spielen oder sich eine Kissenschlacht liefern. Das, was Kinder eben tun. Dabei wird keines der beiden Paare oder Kinder zur Norm erhoben. Sichtbarkeit von Minderheiten, Diversität, darum geht es generell in Bilder- und Vorlesebüchern für jüngere Kinder immer häufiger. Zum Beispiel auch in den Büchern »Julian ist eine Meerjungfrau« von Jessica Love, erschienen im Knesebeck Verlag 2021, das das Thema Transsexualität verhandelt. Oder »Mama, Papa, wie habt ihr euch kennengelernt« von Thierry Lenon und Stephanie Marschall, erschienen im Schallzeit Verlag 2020, das mit Geschlechterstereotypen bricht. Die Kinderliteratur spiegelt hier den gesellschaftlichen Wandel wider und treibt ihn umgekehrt auch selbst voran. Bücher sind Fenster zu anderen Lebenserfahrungen und gleichzeitig ein Spiegel, in dem wir uns selbst betrachten und erkennen können, ob als Clara oder Esme, als homo- oder heterosexuelles Elternteil.
Das sagt Julian Ignatowitsch über Clara, meine kleine Schwester von nebenan, von Kirsten Reinhardt und Christiane Fürtges, Knesebeck Verlag, ab 4 Jahren. Wenn ein Verlag für ein Kinderbuch mit der Information wirbt, dass es nach einer wahren Geschichte erzählt sei, dann ist das nicht unbedingt ein Beleg für literarische Qualität. Ich jedenfalls war skeptisch, als ich las, dass Shelley Brown und Chad Morris ein Buch über die Krankengeschichte ihrer Tochter geschrieben haben, die an einem Gehirntumor erkrankt war. Bunte Schnurrbarttage heißt es. Kann man über so eine schreckliche Krankheit ein gutes Buch schreiben, wenn man so nah dran ist? Habe ich mich gefragt. Man kann, sagt Kerstin Poppendiek.
Wir haben die Untersuchungsergebnisse ihrer Tochter bekommen, begann Dr. Kwon und nahm hinter ihrem Schreibtisch Platz. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Maddie einen Gehirntumor hat.
Dieser Satz wirft Maddies Leben komplett aus der Bahn. Ja, ihr ist schon aufgefallen, dass ihr Körper seit einigen Wochen manchmal komische Dinge macht. Ihre Hand verkrampft und lässt sich nicht öffnen. Sie stolpert und fällt mitten auf dem Schulhof hin, weil ihr Bein nicht macht, was es soll. Alles Dinge, die ihr peinlich sind, vor allem vor ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Aber niemals hatte sie gedacht, dass ein Gehirntumor schuld daran sein könnte. Maddie muss so schnell wie möglich operiert werden. Aber was ist dann mit der Theateraufführung in der Schule? Schließlich darf sie doch die Julia spielen in Shakespeares Romeo und Julia, Maddies großer Wunsch.
Wenn Maddie zur Aufführung noch krank ist, darf ich dann die Julia spielen? Wandte Cassie sich an Mrs. Barr. Mir blieb für einen Augenblick die Luft weg. Cassie hatte gerade erfahren, dass ich einen Tumor im Kopf hatte und sie interessierte sich nur für ihre Rolle?
So wie Maddie die Luft wegbleibt, bleibt sie einem auch beim Lesen weg, ob so viel Empathielosigkeit. Cassie ist die vermeintliche Klassenkönigin, die alles bestimmen will und ihre Mitschülerinnen gegeneinander ausspielt. Dabei hat Maddie gerade wirklich viel größere Sorgen. Die bevorstehende Operation ist gefährlich. Im schlimmsten Fall könnte sie sterben. Das Autorenteam Shelley Brown und Chad Morris beschreibt Maddies Angst so greifbar, dass man nicht aufhören kann zu lesen. Man will unbedingt erfahren, wie es weitergeht. Dafür ist Maddies Geschichte einfach zu bewegend. Und dann ist da auch noch Devin. Die beiden kennen sich seit der ersten Klasse und verstehen sich schon immer gut. Aber jetzt spielt Devin den Romeo im Theaterstück und irgendwie fühlt es sich komisch an zwischen ihnen. Gut komisch. Ein Gefühl, dass Maddie fremd ist und dass sie verwirrt. Um die angespannte Situation während der Theaterproben zu lockern, kleben sich die beiden Schnurrbärte an. Maddie liebt diese Schnurrbärte und sammelt sie in allen Farben. Wenn man jemanden mit so einem Schnurrbart sieht, muss man einfach lachen. Und lachen ist genau das, was Maddie gerade dringend braucht.
Oh, Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Rief ich und tat so, als würde ich von einem Balkon auf einen Hof hinunterschauen. Ist irgendwie komisch, die Stelle zu spielen, oder? Devin nickte. Finde ich auch. Vielleicht sollten wir uns Schnurrbärte aufkleben. Devin schaute mich überrascht an. Doch dann breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Wir klebten die Schnurrbärte unter unsere Nasen und fingen noch einmal von vorne an. Diesmal mussten wir so lachen, dass wir kaum unsere eigenen Worte verstanden, doch wir hatten richtig viel Spaß.
Die Theateraufführung verpasst Maddie, aber das ist mittlerweile egal. Sie kann sowieso nur noch an die Operation denken. Während Maddie im Krankenhaus liegt, haben ihre Freundinnen eine Idee. Sie bitten Freunde, Familie und Bekannte, Fotos von sich mit Schnurrbärten zu machen und sie an Maddies Eltern zu schicken. Sie wollen zeigen, dass sie an Maddie denken und sie zum Lachen bringen, so wie Maddie es mit ihnen immer gemacht hat. Die Resonanz unter dem Hashtag Mustaches for Maddie ist überwältigend und geht weit über den Bekanntenkreis hinaus. Natürlich bringen die vielen Fotos Maddie zum Lachen. Noch viel mehr freut sie sich aber, als sie nach der Operation die Stimmen ihrer Eltern hört. Denn das bedeutet, Maddie lebt.
Dr. Montoya leuchtete mir mit einer Taschenlampe in die Augen. Kannst du etwas sehen? Fragte sie. Brownies. Die Ärztin klang irritiert. Ich möchte Brownies mit Kartoffelpüree. Auf einen Schlag war mir aufgefallen, wie hungrig ich war. Und die Erwachsenen hatten mir versprochen, dass ich nach der Operation essen durfte, was immer ich wollte.
Shelley Brown und Chad Morris sind nicht nur das Autorenteam, das dieses Buch gemeinsam geschrieben hat, sie sind auch die Eltern von Maddie. Maddie gibt es tatsächlich und tatsächlich hatte sie einen Gehirntumor. Trotzdem ist dieses Buch keine Familienbiografie, denn andere Menschen, wie Maddies Mitschülerinnen, Mitschüler und ihre Lehrerin zum Beispiel, sind erfunden. Shelley Brown und Chad Morris entwerfen ihre Figuren so sensibel und authentisch, dass man beim Lesen ständig emotional durchgeschüttelt wird. Man fürchtet sich mit Maddie vor der Operation. Man lacht über die verrückten Schulhofspiele, die sie sich ausdenkt. Man freut sich über die Herzlichkeit ihrer Klassenlehrerin und die Wärme ihrer Freunde. Und wird wütend auf die gemeine Cassie. Bunte Schnurrbarttage ist ein Buch, das zutiefst berührt. Man wünscht sich so eine lustige, herzliche und mutige Freundin wie Maddie. Am Ende darf sie ihren Theaterauftritt als Julia nachholen. Natürlich mit Devin. In ihrer Version von Romeo und Julia stirbt allerdings niemand. Denn das haben sich Maddie und Devin versprochen. Bei uns stirbt keiner. Nicht auf der Bühne und nicht in Wirklichkeit.
Kerstin Poppendiek über bunte Schnurrbarttage von Shelley Brown und Chad Morris aus dem amerikanischen Englisch von Mary Chell Janina Peel. Der Verlag Woo Books empfiehlt den Roman ab 10 Jahren. Das Hörbuch, aus dem die gerade gehörten Zitate stammen, hat Julia Nachtmann für die Hörkompanie eingesprochen. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Gleich folgt Computer und Kommunikation. Ein gutes Wochenende noch, wünscht Dina Netz.